Ihr Lieben, an diesem dritten Advent stellt sich so langsam die Frage, bist du schon in rechter Weihnachtsstimmung? Oder hast du gerade eher pflichtbewusst mitgesungen, als wir gesungen haben, freue dich Welt oder jauchzet ihr Himmel? Vielleicht hast du sogar geschwiegen, weil du gerade gar nicht in der Stimmung bist, dich zu freuen und zu jauchzen. Nicht eins ist klar, schlechte Nachrichten und schwierige Lebensumstände machen keine Pause in der Advents- und Weihnachtszeit. Tatsächlich habe ich diese Woche gleich zweimal von lieben Menschen erfahren, dass sie ungeplant plötzlich ins Krankenhaus mussten, eingeliefert worden. Ich habe von anderen Menschen gehört, die ihren Job verloren haben und große Fragen haben, wie es weitergehen soll. Und von wieder anderen weiß ich, dass sie gerade aktuell darunter leiden, dass Beziehungen kaputt gegangen sind und Ehen in Schieflagen geraten sind. Und ich weiß, dass vielen dieser Menschen und vielleicht auch dir heute eher nach Weinen als nach Jubilieren zumute ist. Und mein Gebet ist, dass diese Predigt gerade denen unter uns, denen es so geht, die mühselig und beladen sind, dabei hilft, zu einer tief empfundenen Weihnachtsfreude zu finden. Und für all die unter uns, die sowieso schon Weihnachtsfreude haben, da hoffe ich und habe ich gebetet, dass du dann diese Freude noch tiefer gründen kannst in dem, was tatsächlich an Weihnachten geschehen ist. So dass diese Freude anhält, auch wenn sich deine Lebensumstände ändern sollten. Ich möchte heute mit uns das Adventslied der Maria betrachten. Wir kommen zum sogenannten Magnifikat. Und unser Predigttext findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 1. Das sind die Verse 46 bis 55. Wir haben letzte Woche gehört, wie Maria vom Engel Gabriel die Ankündigung bekommen hatte, dass sie als Jungfrau schwanger werden würde, ein besonderes Kind zur Welt bringen würde. Und wir haben dann gehört, wie sie das aus Gottes Hand genommen hatte, sich ganz ihm hingegeben hatte. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hattest. Wir haben gerade in der Textlesung dann gehört, wie Maria zu Elisabeth ging, von der sie gehört hatte, dass auch sie durch ein Wunder Gottes trotz hohen Alters und Unfruchtbarkeit schwanger geworden war. Und jetzt, nun wohl in der Gegenwart der Elisabeth, stimmt sie an, dieses Adventslied. Ich lese uns das Adventslied der Maria oder auch Marias Lobgesang. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Bevor wir diesen Text weiter betrachten, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für diesen wunderbaren Lobpreis, diesen Lobgesang der Maria. Und wir wollen dich bitten, dass ihre Worte und ihre Freude, ihr Gottes Lob mehr und mehr auch zu unseren Worten, zu unserer Freude, zu unserem Lob werden kann, dass wir dich loben als den Herrn und Heiland, dem aller Lobpreis gebührt. So sprich du nun durch dein Wort zu unseren Herzen, verändere sie, sodass sie eine Quelle werden, eines ewigen und frohen Lobpreises. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte dieses Lied, diesen Lobpreis der Maria mit uns betrachten in drei großen Punkten. Wir werden sehen, Maria betet Gott aus tiefstem Herzen als ihren Herrn und Heiland an. Und sie tut das aus drei Gründen. Sie tut das, weil sie erstens weiß, dass Gott sie in ihren Lebensumständen sieht und in ihr und durch sie wirkt. Das ist das Erste. Das Zweite, sie lobt Gott und preist ihn, weil sie Gott ganz allgemein als einen barmherzigen und zugleich gerechten Gott kennt. Und schließlich verkündet sie, dass sie Gott anbetet, weil sie seine Treue gegenüber seinem Volk und seinen Verheißungen weiß. Das sind die drei Strophen, wenn wir so wollen, dieses Liedes. Also einmal ihre Lebensumstände, einmal Gott ganz allgemein als barmherziger und gerechter Gott und zum Dritten dann ihr Wissen um Gottes Treue gegenüber seinem Volk und seinen Verheißungen. Lasst uns zuerst anschauen, wie sie Gott anbetet als ihren Retter und Herrn. Das sehen wir ganz allgemein in Versen 46 und 47. Die stehen in gewisser Weise so als Überschrift über dem ganzen Lied. Wir sehen hier, wen Maria genau anbetet und wie sie ihn anbetet. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Also wenn wir das hier hören, meine Seele erhebt, mein Geist freut sich, dann merken wir, ihr Lobpreis kommt aus ihrem tiefsten Inneren. Ihr Lobpreis ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Es ist mehr als eine kurzzeitige emotionale Regung. Ihr Lobpreis kommt von tief in ihr drin, aus ihrem Herzen. Und so sollte es auch sein. So sollte unser Lobpreis sein. Wir sollten Gott nämlich nicht nur loben mit ein paar Liedern im Gottesdienst. Nein, die Bibel lehrt uns, dass wir Gott loben sollen mit unserem ganzen Leben. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein. In allem, was wir denken und sagen und tun, soll Gott gelobt werden. Dabei sind unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten dann aber letztendlich eben nur der Ausfluss dessen, was in unseren Herzen ist. Das Herz der Jungfrau Maria ist voller Lobpreis. Also sie lobt Gott aus tiefstem Inneren, aus tiefstem Herzen. Und sie lobt Gott als den Herrn, wie es hier heißt. Das ist eine sehr passende Bezeichnung für Gott. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der rechtmäßige Herr deshalb. Der alles geschaffen hat, dem alles gehört, ist der rechtmäßige Herr über alle Dinge. Und Maria hat das erkannt. Sie hat das gerade erst verkündet, nachdem der Engel Gabriel ihr die Botschaft gebracht hatte, dass sie schwanger werden würde. Da hat sie gesagt, ich bin des Herrn Magd. Sie hätte sich also ganz in seine gute Obhut begeben. Sie hätte anerkannt, er ist der Herr, ich bin der Knecht oder die Magd. Das darf uns herausfordern. Ist das unsere Haltung gegenüber Gott? Erkennen wir Gott wirklich als unseren Herrn an? Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht, wie schwer es uns oft fällt, gerade dann Gott auch als Herrn anzuerkennen, wenn das, was er uns gibt und was er uns sagt, vielleicht nicht dem entspricht, was wir uns für unser Leben erhofft hatten. Dann wird es herausfordernd. Erkennen wir Gott dann immer noch als den Herrn an, wenn er uns sagt, Dinge zu lassen oder Dinge zu tun, die wir gerade eigentlich nicht lassen oder tun wollen. Aber Maria tut sogar noch mehr. Sie gibt sich nicht einfach nur in Gottes Hand und erkennt an, du bist der Herr, dann sei es halt so. Wir sehen hier, nach dem Wort, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, sagt sie nun, und meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, in einer solchen Situation Nicht nur zu sagen, okay, ich nehme das aus Gottes Hand, sondern zu sagen, und ich freue mich über meinen Gott. Nun, ich glaube, der Rest des Liedes hilft uns, das zu verstehen. Und ich hoffe sehr, dass es dir ganz persönlich hilft, nicht nur dich zu ergeben dem, was Gott für dich hat, sondern es dankbar und froh anzunehmen aus seiner Hand. Nun, Maria betet Gott eben hier auch nicht nur ganz allgemein als den Herrn an, sondern sie macht es dann ganz persönlich. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Maria betet also den mächtigen und heiligen Gott an, weil er sie in ihrer Niedrigkeit angesehen hat und Großes an ihr getan hat. Deswegen betet sie ihm nicht nur als den Herrn, sondern als ihren Heiland an. Nur in gewisser Weise ist das, was Maria erlebt hat, natürlich ihre ganz persönliche Erfahrung, einzigartig. Sie allein wurde von Gott dazu erwählt, als Jungfrau durch den Heiligen Geist schwanger zu werden und dieses besondere Kind zur Welt zu bringen, durch das Gott selbst zu uns Menschen kommen würde. Aber lass uns noch mal einen Moment darüber nachdenken, was hier eigentlich geschieht. Maria bekommt hier eine Botschaft, die für sie persönlich doch eigentlich mehr Unheil bedeutet als Heil. Eben noch ein junges Mädel, Teenager, frisch verlobt wahrscheinlich mit Josef, freut sich auf die Hochzeit, freut sich auf das, was dann kommen wird. Wahrscheinlich eine junge Frau, die grundsätzlich bei den Menschen gut ankommt, die wertgeschätzt ist. Und all das wird sich jetzt schlagartig ändern. Der Engel sagt ja übrigens, du wirst schwanger werden, jungfräulich. Okay, was macht Josef damit? Wird Josef das akzeptieren? Und was werden die Menschen dazu sagen? Sie kann sich gut vorstellen, sie wird Verachtung finden. Ein großes Scham legt sich auf sie. Also für mich klingt das nach Unheil. Aber sie lobt Gott als ihren Heiland. Nun, ich glaube, sie lobt Gott als Heiland, weil sie versteht, dass das, was der Engel ihr zugesagt hat, bedeutet, dass auch wenn es sich erst einmal wie Unheil anfühlt, es letztendlich genau das bringt, was sie und was wir alle brauchen. Heil. Rettung. Weißt du, dass du Rettung brauchst? Und als Geschöpfe Gottes wäre es unsere Aufgabe, unsere Pflicht, den Gott, der uns geschaffen hat, in seinem Abbild, diesen Gott abzubilden gegenüber aller Schöpfung, unter seiner guten Herrschaft zu leben, als seine Geschöpfe in seiner Schöpfung. Den Auftrag auszuführen, den er uns gegeben hat, einmal Abbilder Gottes zu sein und zum anderen Verwalter der ganzen Schöpfung zu sein. Doch schon unsere ersten Vorfahren haben gegen Gott, den Herrn, rebelliert. Wir wollten nicht, dass Gott Herr ist. Sie wollten das nicht und wir alle wollen das nicht. Wir wollen unsere eigenen Herren sein. Niemand hat das Recht, mir zu sagen, wie ich leben soll. Das entscheide ich immer noch selbst. Das ist doch das Credo unseres tiefsten Inneren. Das heißt, wir rebellieren gegen Gott. Wir erkennen Gott nicht als den Herrn an. So oft wollen wir selber unsere Herren sein. Und wir wollen nicht das ausführen, wozu Gott uns geschaffen und in diese Welt gestellt hat. Wir wollen nicht für ihn leben, nicht ihn abbilden. Wir wollen uns selber groß machen. Wir wollen nicht Acht haben auf seine heile Welt, sondern wir wollen darin leben, so wie es uns gefällt und haben damit viel Unheil in diese Welt gebracht. Die Schöpfung ist nicht mehr das, was sie einst war und die menschlichen Beziehungen spiegeln wider, dass wir oft mehr Unheilsbringer sind als Heilsbringer. Wir leben in einer ziemlich kaputten Welt und wir leiden immer wieder auch darunter. Aber als Menschen, die Anteil haben an diesem Unheil, hätten wir Gottes gerechtes Gericht verdient. Doch Maria hat jetzt verstanden, dass der Engel Gabriel ihr verkündigt hat, dass inmitten dieses Unheils, dieser kaputten Welt, er durch das Kind, das sie gebären soll, Heil, Rettung bringen soll, bringen wird. Denn das ist das, was Gott verheißen hat. Ich hatte Maria gesagt durch den Engel Gabriel, dein Kind sollst du Jesus nennen, Gott rettet. Maria versteht, dass ihr Sohn zugleich der Weg ist, wie Gott Rettung bringt. Deswegen freut sie sich nicht nur an Gott dem Herrn, sondern an ihrem Heiland. Deswegen kann sie sagen, er hat mich gesehen in meiner ganzen Niedrigkeit und er hat Großes in mir und für mich getan. Und ich möchte dich fragen, ob dir klar ist, dass du mindestens genauso erlösungsbedürftig bist, wie es Maria war. Maria, die darum weiß, dass sie ein Heiland braucht und die sich darüber freut, dass ihr Heiland für sie da ist, sie angesehen hat in ihrer Niedrigkeit. Oder kratzt es an deinem Ego, wenn ich dich hier indirekt als niedrig und erlösungsbedürftig bezeichne? Ihr Lieben, wir sind alle vor dem mächtigen und heiligen Gott als Sünder niedrig und erlösungsbedürftig. Nicht? Gerade deshalb wurde die Jungfrau Maria schwanger. Nur deswegen hat Gott das alles gemacht. Nur deshalb Weihnachten, sodass Menschen wie du und ich, die erlösungsbedürftig sind, erlöst werden können, gerettet werden können. Nicht? Dazu würde Marias Sohn geboren werden. Dazu würde der Jesus, das heißt, Gott rettet, der Heiland, der Heilsbringer, der Retter in diese Welt kommen. Er würde das Leben leben, das wir hätten leben sollen, voller Gehorsam, in allem den perfekten Plan seines guten himmlischen Vaters ausführend, voller Liebe und Gehorsam, lebte er das Leben, das du und ich hätten leben sollen, das wir aber so nicht gelebt haben, das wir so nicht leben. Und dann ließ er sich von den Menschen ablehnen, verraten, gefangen nehmen, foltern und brutal töten, als die Menschen ihn in Verkennung dessen, wer er wirklich ist, an ein schäbiges Holzkreuz genagelt haben. Das, was aussah wie eine große Niederlage für Jesus, war das, was er zuvor mit seinem Vater geplant hatte. Denn er war gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Um das gerechte Gericht Gottes auf sich zu nehmen, sodass wir für all das Unheil, was wir in diese Welt gebracht haben, nicht das gerechte Gericht ertragen müssen, weil Jesus die gerechte Strafe schon auf sich genommen hat, das Lösegeld für uns bezahlt hat, sodass wir von aller Schuld befreit vor Gott bestehen können. Wenn wir uns denn dem Herrn und Heiland zuwenden im Glauben. Dazu hat Jesus die Menschen aufgerufen, tut Buße, kehrt um und glaubt, vertraut dieser guten Nachricht. Dann wird sie für dich persönlich zu einer guten Nachricht. Und dieser Jesus, dieser Retter und Herr, ist von den Toten auferstanden. Er ist der lebendige Herr und deswegen ist es angemessen, dass wir ihn auch heute noch anbeten und loben. Meine Seele erhebt den Herrn und ich freue mich Gottes, meines Heilandes. Ist Jesus dein Retter und Herr? Wenn du das noch nicht sicher sagen kannst, dann möchte ich dich bitten, benutze doch diese Advents- und Weihnachtszeit, um diesen Herrn besser kennenzulernen, sodass er auch zu deinem Heiland werden kann. Du brauchst ihn mehr, als du das vielleicht im Moment wahrnimmst. Und es wäre uns als Gemeinde eine große Freude, wenn wir dir dabei helfen könnten, ihn besser kennenzulernen. Nun, wenn Jesus dein Herr und Heiland ist, dann ist es gut, wenn du dich immer wieder darauf besinnst, was er für dich getan hat. So wie Maria das hier ganz konkret tut. Gott hat auch dich in deiner Verlorenheit gesehen und seinen ewigen Sohn durch die Jungfrau Maria gesandt, um auch dich zu retten. Maria veranlasst das dazu, trotz allem, trotz aller Schande und Schmach, die sie nun sicher ertragen muss, Gott aus tiefstem Herzen anzubeten. Und das, obwohl sie ja noch gar nicht genau weiß, wie das jetzt alles weitergehen wird. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wenn Maria damals schon in ihrer Situation Gott aus tiefstem Inneren so froh anbeten konnte, wie viel größer und froher sollte meine Anbetung sein? Maria hilft uns in unserer frohen Anbetung Gottes. Sie tut das, indem sie zuerst auf das verweist, was sie ganz persönlich mit Gott erfahren hat, erlebt hat. Und dann im Fortgang schaut sie mit uns weiter auf den Gott, den sie kennt und den auch wir kennen dürfen. Das ist das, was wir als nächstes sehen. Maria betet Gott als ihren Retter und Herrn an, denn er ist barmherzig und gerecht. Das sehen wir hier in Vers 50, wo es heißt, seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Die Aussage klingt ein bisschen paradox, nicht? Diejenigen werden Barmherzigkeit erfahren, die Gott fürchten. Also wie jetzt? Barmherzigkeit und Furcht, wie passt das zusammen? Nun, letztendlich ist es so. Wer Gott wirklich erkennt, der wird ihn fürchten, weil Gott heilig und mächtig ist. Das hat Maria gerade bekannt. Aber gleichzeitig, wer in einer solchen Gottesfurcht sich Gott nähert, dem sagt Gott zu, dass er einer solchen Person begegnen wird in Barmherzigkeit, in Gnade. Die Menschen, die Gott ignorieren, die sich ihm nicht nähern in angemessener Gottesfurcht, die werden ihn auch fürchten. Eines Tages, wenn der Herr wiederkommt zum Gericht. Aber die werden keine Barmherzigkeit erfahren. Nun, Maria weiß, dass sie eines Tages vor Gott bestehen kann. Sie weiß um seine Barmherzigkeit. Eine Barmherzigkeit, die von Generation zu Generation weitergeht, weil Gott ein ewig barmherziger und gnädiger Gott ist. Er ist barmherzig allen, die ihn erkennen, die ihn fürchten. In angemessener, guter Gottesfurcht. Nicht zittern vor einem Tyrannen, sondern in Ehrfurcht vor einem mächtigen, vor einem heiligen Gott. Und diese Erkenntnis, dass der Gott, der zu fürchten ist, zugleich ein so barmherziger Gott ist, führt Maria zu diesem freudigen Lobpreis. Sie erkennt, Gott lässt sich nicht durch Reichtum und Erfolg in dieser Welt blenden. Also während Gott in seiner Barmherzigkeit sich gerade derer annimmt, die ihn fürchten und die vielleicht in dieser Welt oft für nicht viel gelten, so wie Maria, würde er andererseits die Arroganten und Stolzen, die auf Kosten anderer Menschen leben, zur Rechenschaft ziehen. Das verkündet Maria in den Versen 51 bis 53. Da sagt sie, er, Gott, übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzen Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das ist der Lobpreis der Maria. Sie preist den Gott, der die Ordnung dieser Welt nicht einfach so annimmt, sondern der mit einem ganz anderen Blick in diese Welt schaut und der alle Dinge in eine neue Ordnung bringen wird. Er wird die, die ihm widerstehen, auch wenn sie noch so erfolgreich sein mögen in dieser Welt, eines Tages nach unten bringen. Er wird sie richten. Blinder, arroganter Stolz, Gewaltgehabe, Machtausübung gegenüber anderen, nicht zu ihrem Besten, sondern zu eigenem Nutzen, das wird Gott dauerhaft nicht akzeptieren. Aber die Menschen, die sich ihm anvertrauen, auch wenn sie in dieser Welt und in dieser Zeit leiden müssen, werden von ihm erhoben werden. Er wird für sie sorgen. Das ist das, was Maria hier bekennt. Sie preist Gott dafür. Nur, woher können wir eigentlich wissen, dass das, was Maria jetzt hier so sagt, nicht einfach nur Wunschdenken ist? Klingt ja gut, zumindest wenn wir zu den Geplagten gehören. Aber wie kann Maria das so sicher sagen? Nun, zum einen spricht Maria erfüllt vom Heiligen Geist, aber zum anderen verkündet sie hier auch gar nicht nur ihre eigenen Gedanken. Tatsächlich, wenn man ein bisschen genauer in die Bibel schaut, dann sieht man, dass in diesen Versen überall kleine Fußnoten angebracht sind und wir können unten nachlesen in den meisten Bibeln, dass sie quasi Bibelzitat an Bibelzitat reiht. Das, was sie hier sagt, sind alles Aussagen, die wir schon im Alten Testament finden. Maria weiß diese Dinge über Gott, weil Gott sie offenbart hat. Ihre Bibelkenntnis führt sie dazu, dass sie Gott wirklich kennt. Über das, was sie persönlich erfahren hat, hinaus. Und sie kann in der Geschichte Gottes mit den Menschen erkennen, dass das, was Gott an verschiedenen Stellen in der Bibel verheißen hat, das, was er sagt über sich selber und über seinen Umgang mit den Menschen, dass Gott auch entsprechend gehandelt hat. Diese Aussagen sind wahr, zum einen, weil Gott es schon lange angekündigt hat und zum anderen, weil Gott auch entsprechend immer wieder gehandelt hat. Maria kennt ihre Bibel, ihr Altes Testament. Und diese Worte, die sie gelesen oder gehört hat, die sprudeln hier in ihrem Lobpreis quasi wieder aus ihr heraus. Ihr Lieben, das darf uns ein Vorbild sein. Und mit welchen Worten könnten wir Gott angemessener preisen als mit seinen eigenen? Ihr Lieben, ich glaube, unser Lobpreis, ich bin überzeugt, unser Lobpreis wird dankbarer und froher werden, wenn er tiefer gegründet ist im Wort Gottes. Deswegen möchte ich dich ermutigen, lies Gottes Wort jeden Tag. Und nachdem du Gottes Wort gelesen hast, vielleicht sollte ich besser sagen studiert hast, nimm das, was du gelesen hast und preise Gott für das, was er dir über sich selbst offenbart. Mach deine Bibellese zur Grundlage deines Gebets. Wir Pastoren hier dieser Gemeinde treffen uns jeden Dienstagmorgen seit einiger Zeit und wir lesen immer den Predigttext für den kommenden Sonntag. Und nachdem wir den gelesen haben, gehen wir reihum und preisen Gott für das, was wir im Text gelesen haben. Wir haben einfach eine Gebetszeit. Und manchmal ist es erstaunlich, wie ein kurzer Text uns relativ viel Futter gibt für viele Gebete. Ja, probier das mal aus. Lieber Christ, ich verspreche dir, das wird deinen Lobpreis revolutionieren. Denn so können wir nun Gott loben über das hinaus, was wir gerade persönlich erleben in unserem Leben. Denn in Gottes Wort, auch ganz konkret hier in diesem Lied der Maria, finden wir sichere Zusagen, sichere Aussagen über Gott, über sein Wesen und über sein Handeln. Und das klar vor Augen zu haben, wird uns helfen, gerade auch in Notzeiten auf Gott zu vertrauen und bei ihm Trost und Hilfe zu finden. Lieber Christ, wenn du gerade unter Ungerechtigkeiten leidest, dann höre Marias ermutigende Worte. Sie singt dir zu. Das Urteil dieser Welt und das Unrecht dieser Welt wird nicht das letzte Wort haben. Gott wird eingreifen. Und denen, die ihm vertrauen, wird er in seiner Barmherzigkeit begegnen. Ist das nicht ein guter Grund, Gott zu loben und ihn zu preisen? Ganz unabhängig von deinen aktuellen Lebensumständen? Ihr Lieben, wir haben einen so wunderbar barmherzigen und zugleich gerechten Gott. Maria preist Gott. Also sie preist Gott für das, was sie ganz persönlich mit ihm erlebt. Sie preist Gott, weil er ein barmherziger Gott ist. Und sie betet Gott an als ihren Retter und Herrn, auch deshalb, weil er treu ist und tut, was er versprochen hat. Das sehen wir schließlich in den letzten beiden Versen, in der letzten Strophe des Lobpreises. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Maria sagt, Gott hält seine Versprechen. Er tut es nicht immer sofort, aber er tut es immer. Und sie weiß darum, Gott hatte einst Abraham und den Vätern, den Glaubensvätern in Israel, große Verheißungen gegeben, große Versprechungen gemacht. Er hatte ihnen angekündigt, dass er in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade eines Tages einen Retter senden würde. Er hatte den Heiland immer und immer wieder angekündigt. Und er hatte immer wieder angekündigt, dass er auch einen König senden wird, einen ewigen König als Nachfolger des großen Königs Davids, der für alle Ewigkeit regieren wird. Auch dann noch, wenn alle anderen Könige nicht mehr sein werden, wenn alle anderen Reiche untergegangen sein werden, ein König in einem ewigen Reich, der zugleich Retter ist aller, die sich ihm anvertrauen. Gott hatte große Versprechungen gegeben und nun hatte es lange so geschehen, als hätte Gott das alles vergessen, als hätte er sich abgewandt, als hätte er diese Welt sich selbst überlassen. Die letzten Versprechungen waren lange, lange her, bis er dann eines Tages den Engel Gabriel sandte und anfing zu sagen, jetzt ist die Zeit der Erfüllung gekommen. Und der Engel Gabriel hatte der Jungfrau Maria verkündet, dass es nun soweit ist. Das Kind, was sie empfangen würde, das sollte genau dieser Heiland sein und dieser ewige König. Und Maria staunt und jubiliert und sagt, Gott ist treu. In seiner Barmherzigkeit tut er, was er versprochen hat. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern trotz allem, trotz unserer Sünde, trotz unserer so häufigen Gottvergessenheit. Gott steht zu seinem Wort. Auch da, wo wir untreu sind, ist Gott treu. Ihr Lieben, das dürfen doch wir auch wissen. Wir sehen das durch die ganze Schrift hindurch. Verheißung und Erfüllung. Verheißung und Erfüllung. Das sehen wir durch die Geschichte Israels, das sehen wir im Alten Testament. Gott nimmt den alten Abraham mit seiner alten, unfruchtbaren Frau Sarai und sagt, Abraham und Sarai, ich will euch Nachkommen geben wie Sand am Meer. Ich will aus euch ein großes Volk machen. Und ich will euch in ein gelobtes Land führen, wo ihr unter meiner Herrschaft meinen Segen erleben werdet und zum Segen werdet für viele. Und Abraham damals noch kratzt sich am Kopf und sagt, nettes Versprechen, klingt super, bisschen so wie Weihnachtsmann, aber wie soll das sein? Und er meint, nachhelfen zu müssen, funktioniert alles nicht und er muss warten. Aber dann eines Tages ist Sarai schwanger. Und Abraham merkt, die Verheißung Gottes beginnt sich zu erfüllen. Über Isaak und weitere Nachkommen, bis dahin, dass irgendwann aus diesem alten Ehepaar ein großes Volk geworden ist. Und wir sehen, Gottes Verheißung erfüllen sich Stück für Stück. Er führt dieses Volk ins gelobte Land. Und immer wieder sehen wir Verheißung und Erfüllung, Verheißung und Erfüllung. Und hier in Jesus Christus kommt das große Ja auf alle Gottes Verheißungen. Gott ist treu. Und Gott hat auch noch Verheißungen für unsere Zukunft. Gott hat verheißen, dass sein ewiger Sohn, Jesus Christus, eines Tages sichtbar wiederkommen wird, um sein ewiges Reich dann für alle sichtbar aufzurichten, um uns dann aus dieser gefallenen, kaputten Welt herauszuholen, hinein in eine neue, heile Welt, unter einem neuen, herrlichen Himmel. Die Frage ist, vertraust du darauf, dass Gott treu ist? Das macht einen Riesenunterschied, gerade in gegenwärtigen Leidenssituationen. Vertraust du darauf, dass Gott treu ist, dass er zu seinen Verheißungen steht? Nicht der Blick zurück auf Gottes Treue zu seinen Verheißungen der Vergangenheit hilft uns, auch zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und auf seine Verheißungen für die Zukunft zu vertrauen. Gott tut, was er versprochen hat. Das darf uns gerade auch dann ermutigen, wenn wir durch tiefe Täler gehen und uns vielleicht fragen, wo ist Gott? Hat Gott uns vergessen? Sieh, das Gegenteil ist oft der Fall. Wir vergessen Gott ganz oft. Wir verlieren ihn ganz oft aus dem Blick. So manches Unheil, was wir erleben, hat gerade damit zu tun, dass wir Gott aus dem Blick verloren haben. Aber lass dir sagen, Gott hat dich nicht aus dem Blick verloren. Gott sieht dich und Gott ist treu. Und wenn du dich zu ihm gewandt hast, wenn du dich ihm anvertraut hast, wenn du ihn als deinen Retter kennst und ihm als deinem Herrn nachfolgst, dann darfst du wissen, dass seine Verheißungen auch dir gelten. Und eine Verheißung, die er dir für hier und jetzt gegeben hat, ist, dass er als guter Hirte mit dir auch durch die finsteren Täler gehen wird. Er hat dir verheißen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Gott ist da und Gott ist treu. Also wenn du gerade durch schwere Zeiten gehst, dann hoffe ich, dass dich das nicht davon abhält, dich an deinem Herrn zu freuen. Weil dein Herr über allen Lebensumständen steht. Höre den Lobpreis der Maria und mach ihn zu deinem Lobpreis. Und vielleicht hast du das jetzt hier alles gehört und sagst, na gut, Maria mag ja so einen Lobpreis haben, das ist beeindruckend, das ist toll, sie hat ein volles Herz, wunderbar. Sie hat allerdings auch tolle Verheißungen von Engeln bekommen. Und ich, wenn mir ein Engel erscheinen würde, okay? Nun, ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du und ich keine Engelserscheinungen hatten. Aber ihr Lieben, es ist gut, sich nochmal klarzumachen, in was für einer Situation Maria hier war. Dieser Engelsbote brachte ihr, was ihre Lebensumstände angeht, keine frohe Botschaft. Für ihre kurzfristigen Lebensumstände war das, was der Engel ihr ankündigte, eine sehr, sehr schwere Botschaft. Sie würde als Jungfrau schwanger werden in einer Gesellschaft, in der eine Schwangerschaft vor Beginn der Ehe eine große Schande war, auf der nach jüdischem Gesetz die Todesstrafe stand. Ihr Verlobter wusste, dass er nicht der Vater war. Wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass er zu diesem Zeitpunkt plante, sich zu passender Zeit aus dem Staub zu machen. Maria ahnte das. Maria war nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Aber Maria kannte Gott. Sie kannte Gott als ihren ganz persönlichen Heiland. Sie kannte ihn aus seinem Wort als einen barmherzigen und gerechten Gott, der sich gerade derer annimmt, die ihm vertrauen, auch wenn sie in ganz schweren Situationen sind. Sie kannte ihn als einen treuen Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Deshalb kann Maria inmitten ihrer Lebensumstände sagen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Wenn du heute hier bist, und du kennst Jesus Christus als dein Herrn und Heiland, dann hast du jeden Grund, aus tiefstem Herzen mit einzustimmen in diesen Lobpreis. Und das wollen wir nun miteinander tun. Lasst uns aufstehen und miteinander singen. Meine Seele erhebt den Herrn. Und vorher bete ich noch mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir dich anbeten dürfen. Als einen anbetungswürdigen Gott, der so treu und zugleich so barmherzig und gnädig ist. Danke für unseren Herrn und danke für unseren Heiland, Jesus Christus. Ich bete für die unter uns, die ihn noch nicht kennen, dass, wenn sie auch diesen Lobpreis gleich hören, Acht haben und hören und verstehen, was du für sie hast, in Jesus Christus. Ich bete für uns alle, dass unsere Herzen mehr erfüllt werden von diesem Lobpreis, von einem Lobpreis, der sich löst von gegenwärtigen Lebensumständen und der bleibt für alle Ewigkeit. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.